Heute lese ich die ersten vier Verse des zweiten Kapitels. Wir haben ja das erste Kapitel vom ersten Petrusbrief beendet, wo wir uns sagten und sagen ließen, dass alles Äußere und Sichtbare vergänglich ist. Und weil es vergänglich ist, sollen wir uns nicht primär auf dies verlassen, als wäre das ein Lebenssinn oder Lebensinhalt, sondern auf das Unvergängliche sollen wir uns verlassen, auf das lebendige Wort Gottes und die Gemeinschaft mit diesem Wort. Als Konsequenz durfte der Apostel Petrus schreiben, aufgrund des ersten Kapitels, nun so legt ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Die Worte der Apostel, die Briefe, das, was wir alles als Vermächtnis bekommen haben, sind gleichsam Worte vom Herrn vom Himmel her. Er hat die Seinen gesandt, er hat sie inspiriert, er hat sie gefüllt mit seinem Geist, er hat ihnen die Worte gegeben, die Gemeinde auf dem Wege durch die Zeit nötig haben. Die Worte, die Gemeinde festhält in dieser Zeit, ermuntert und aufrichtet. Das erste Kapitel machte uns sehr deutlich, und das sollte ja ein Jubel eigentlich in unserem Herzen auslösen, deutlich, dass Gott durch seine Barmherzigkeit uns ein total anderes, neues Leben geschenkt hat. Ein Leben, was wir bis dato, bevor wir uns bekehrten, überhaupt nicht kannten. Ein völlig entgegengesetztes Leben zu dem, was wir kannten. Deswegen sagte Petrus hier, lobt Gott dafür, lobt ihn. Und wenn ihr auch in Schwierigkeiten kommt, lobt ihn weiter. Es soll herauskristallisiert werden, zu wem ihr gehört. Die Schwierigkeiten sollen in euch, so hätte er sagen können, ein Willen freisetzen, die Zuflucht bei dem zu suchen, der euch das neue Leben gegeben hat. Weil das Menschliche immer gerne aus der Gegenwart Gottes fliehen möchte. Aber der geistliche Mensch soll immer wieder zu dem hinfliehen, der ihm dies neue Leben gegeben hat, Jesus Christus. Und Petrus gab durch den Geist einfach zu bedenken, wodurch wir erlöst worden sind. Schaut, das war nicht billig, das war nicht einfach, das war nicht irgendwie ein Stellvertreter, ein Mensch, den wir für gut erachtet haben. Es war Gott selbst. Gott war in Christus und hat dieses Werk der Erlösung und der Versöhnung selber vollbracht. Unabhängig von den Menschen, unabhängig von uns, einfach nur aus dem Wunsch der Liebe, diese Menschen, die über die Erde gehen, die Gott geschaffen hat, in seine Gegenwart, in die himmlische Herrlichkeit zu bringen. Nach der Erdenzeit sollen sie ihn sehen. Petrus betont das so stark, um der Gemeinde, die ja bereits gläubig geworden ist, er schreibt ja nicht an solche, die das nicht kennen, sondern er schrieb an die, die diese Gnade des himmlischen Vaters in Jesus Christus erfahren haben, aber nun mitten in dieser Welt leben. Sie sollen das nicht vergessen, wozu sie berufen sind, in welch neue Herrlichkeit sie versetzt worden sind. Und dass Gott sie unter keinen Umständen wieder verlieren möchte, dass sie gar nicht ihren eigenen Gedanken wieder nachgehen sollen, um sich zu verletzen, sondern sich jetzt die Gedanken Gottes schenken lassen. Ihr habt eure Seelen gereinigt, sagt er, in dem Gehorsam. Ihr seid also auf Gottes Wort, auf die Wahrheit eingegangen. Und dadurch, dass ihr darauf eingegangen seid, wurdet ihr in eurer Seele umgewandelt, ihr bekamt ein neues Bewusstsein. Gereinigt von dem alten Bewusstsein, beschenkt durch das neue Bewusstsein, nämlich in der Wahrheit. Was ist überhaupt Wahrheit? Wir wissen, Pilatus hat diese Frage auch gestellt. Was ist denn Wahrheit? Und die Philosophen stellen diese Frage bis zum heutigen Tag. Weil die Wahrheit als solches kann man mit dem Kopf nicht erdenken. Man stößt immer wieder an Grenzen und sagt sich schlussendlich, das kann doch nicht wahr sein. Aber geheiligt und gereinigt in der Wahrheit heißt, in dem, was Gott ist und sagt. Das ist absolut. Denn die Wahrheit muss nicht mehr verändert werden. Was wahr ist, ist eben wahr. Und was wahr ist, bleibt auch wahr. Das kann nicht noch wahrer werden. Und es kann auch nicht geschmälert werden. Es ist absolut. Und das schreibt hier der Apostel Petrus der Gemeinde. Schaut, ihr habt eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit. Im ersten Kapitel ist das Vers 22. Zu ungefärbter Bruderliebe. Das ist, er will gleichsam sagen, staunt mal darüber. Kennt ihr denn so etwas überhaupt? Habt ihr das vormals je gekannt? Eine ungefärbte Bruderliebe? Ja, er hätte sagen können, ihr habt ja jetzt noch Schwierigkeiten, aber vorher hattet ihr überhaupt keinen blassen Dunst davon, was das bedeutet. Einen Menschen, den ihr gar nicht kennt, den ihr vielleicht auch nie kennenlernen wolltet in dieser Welt, den habt ihr plötzlich lieb. Durch den Glauben an Jesus Christus. Der ist euch plötzlich angenehm. Plötzlich habt ihr positive Gedanken für ihn, ihm zur Seite zu stehen. Vorher hat er euch überhaupt nicht interessiert. Ihr habt den Menschen vielleicht mal gesehen, aber war euch völlig wurscht, wie es dem geht. Hauptsache euch geht's gut. Ja, jetzt habt ihr plötzlich eine Bruderliebe durch diese Wahrheit, die immer mehr Raum gewinnt in euch. Ihr seid wiedergeboren. Sagt er, er betont das, eigentlich müsste er es ja gar nicht betonen, das wissen ja die Wiedergeborenen, dass sie wiedergeboren sind. Das braucht man ihnen ja gar nicht zu sagen, das wissen sie, weil sie ja das Zeugnis durch den Heiligen Geist in sich tragen. Aber wir merken, dass wir die Erinnerung daran brauchen und der Herr vom Himmel erinnert die Seinen durch die Apostel und sagt, du weißt, dass du wiedergeboren bist. Und das nicht nur, um einige Zeit auf dieser Erde leben zu können. Du bist nicht für ein vergängliches, besseres Leben wiedergeboren worden, sondern du bist für ein ganz anderes Leben, ein ewiges, unvergängliches Leben wiedergeboren worden. Das ist was ganz anderes, also ein Wort der Erinnerung. Und dann der Gegensatz, das, was menschlich ist, das Fleisch, vergeht. Sagte, es vergeht, wie die Blume des Grases. Verlasst euch also nicht abermals darauf, auf euer äußeres Leben. Das vergeht. Das kann jederzeit vergehen. Wir wissen gar nicht, wann es vergeht, aber es vergeht. Verlasst euch auf das, was ihr geschenkt bekommen habt, was nicht vergeht. Das Wort der Wahrheit des lebendigen Gottes. So, jetzt hat er das so auf den Leuchter gestellt, der Apostel Petrus, und sagt, wenn ihr das wieder neu für euch in Anspruch nehmt und erfasst habt, dann wendet euch von dem Alten ab. Und er zeigt auf, was das Alte in unserem Leben bedeutete, was da alles vorhanden war. Bosheit, Bosheit dem Nächsten gegenüber, das kann man ja auch schon unter dem Umgang von Kindern sehen. Die können untereinander sehr boshaft sein. Das steckt einfach in der Natur drin. Manchmal als erwachsener Mensch bewegt man sich anders, da ist man nicht unbedingt körperlich gleich ausrasten, boshaft, sondern man macht sich boshafte Gedanken über den Nächsten. Dem werde ich mal eins auswischen. Mal sehen, ne? Und das soll dem nicht, boshaft ist das. Petrus sagt hier dann, nein, legt das jetzt ab, die Bosheit. Allen Betrug, da wo ihr mit Winkelzügen arbeitet, um Vorteile euch herauszuschaufeln. Heuchelei, wo ihr euch und anderen etwas vormacht, eine Frömmigkeit, die ihr in Wahrheit im Herzen gar nicht lebt. Einfach nur äußerlich, wir kennen das durch die Bilder über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die der Herr Jesus ja hervorgekehrt hat, gesagt, also so macht das nicht, das ist Heuchelei. Die scheinen sehr fromm, die sind aber in Wahrheit überhaupt nicht fromm. Das ist der alte Mensch, der muss so tun, als ob etwas zu sein. Das liegt ab und auch den Neid, ihr braucht nicht mehr den Nächsten zu beneiden, was der hat. Ihr habt ja was viel Größeres, will hier der Apostel sagen. Ihr habt das neue Leben und darin ist alles verborgen, was ihr braucht. Ihr braucht niemand mehr zu beneiden um irgendetwas. Das macht der alte Mensch. Und die üble Nachrede, die legt also auch ab. Redet nicht hinter dem Rücken über andere, denn es hilft weder dem anderen noch euch. Das macht nur der alte Mensch. Der erhofft sich dadurch etwas für sich selbst, dass es ihm dabei besser geht, wenn er andere diffamieren kann. Das ist nicht mehr nötig, will der Apostel Petrus hier sagen, oder auch die anderen Apostel sagen es ja gleich. Das dürft ihr jetzt ablegen und dürft es auch als vergänglich bezeichnen. Lebt dem Unvergänglichen. Wir können also sagen, je mehr wir als Kinder Gottes diese heilsame Gnade der Vergebung der Schuld in Jesus Christus erfahren haben, und ich betone einfach auch mal das Wort erfahren haben, ich muss das erfahren haben. Ich muss wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Ich habe es manchmal zum Zeugnis gesagt, dass nachdem wir zum Glauben kamen, wiedergeboren wurden, natürlich alles Bekannten, was uns bewusst war vor dem Herrn, haben wir abgelegt, haben uns entschieden, diese Dinge nicht mehr zu tun. Aber dann gab es vielleicht noch Sachen, die uns noch nicht so offenbar waren. Und die gingen uns immer wieder nach und sie belasteten uns bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir sie auch dann vor dem Herrn bekannten. Und dann spürten wir, sie waren weg, vergeben, war nichts mehr da. Freiheit. Das heißt also, ich betone deswegen auch das Wort, die Vergebung erfahren haben. Ich muss wissen, merke, mir ist vergeben. Mein Gewissen ist rein davon, wie es der Hebräerbrief auch sagt. Ich bin dort gereinigt, ich muss da gar nicht mehr drüber nachdenken, über alte Sünden. Sie sind vergeben, ja? Und je mehr wir das also erfahren haben, werden wir auch in der Gegenwart des lebendigen Gottes leben und wandeln und hineingezogen werden. Und wir sollen zunehmen in der Erkenntnis dieser Wahrheit. Zunehmen. Wenn im Propheten Maleachi gesagt wird, und zwar von dem Volk, das ist so ähnlich wie im Psalm 73, na ja, warum sollen wir denn so geheiligt leben? Die Gottlosen nehmen immer mehr zu, das heißt also, sie gedeihen, Maleachi 3, Vers 15, so spricht er, da nimmt nicht der Geist Gottes, sondern die Gottlosigkeit zu. Das blüht auf, warum sollen wir uns denn da noch Mühe geben? Dagegen heißt es dann aber in der Apostelgeschichte, und das betrifft dann uns und soll uns ermutigen, in der Apostelgeschichte 6, Vers 7, dass das Wort Gottes zunimmt, also ein Werdegang, sich ausbreitete. Die Wirkung des Wortes Gottes im Leben der Einzelnen breitete sich aus, die Erkenntnis wuchs, viele Menschen kamen auch hinzu. In Kapitel 16 der Apostelgeschichte, Vers 5 heißt es, die Gemeinde nahm auch zu an Zahl, und zwar täglich. Und wir können davon ganz gewiss ausgehen, dass auch in unserer Zeit die Gemeinde Jesu weltweit wächst. Täglich. Also hier geht es um Wachstum, hier geht es um tiefere Erkenntnis, Einnahme des Lebens der Wahrheit. Paulus schreibt auch im Korintherbrief in diesem Auferstehungskapitel, Vers 58, das ist im 15. Kapitel, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. Nehmt immer mehr zu. Aber dieses Zunehmen kann nur stattfinden, indem zugleich auch die Entscheidung gegen das Vergängliche, gegen die menschlichen Eigenschaften gegeben wird. Die Entscheidung dagegen. Ich kann sonst die Wahrheit nicht zunehmen. Der Platz ist sonst besetzt. Ich muss also ein geöffnetes Herz für Gott haben, damit ich auch zunehme in der Erkenntnis, in der Wahrheit, und zwar auch an dem Werk des Herrn. Hier heißt es ja nicht an unserem eigenen Werk. Das könnten wir noch verstehen, wenn es heißt, nimm du mal an deinem Werk zu, was du so am besten kannst. Da würden wir sagen, gut, da könnten wir uns ein bisschen mehr Mühe geben und könnten noch vielleicht unsere Begabungen ausbauen oder unsere beruflichen Chancen mehr nutzen. Nein, hier steht es, nehmt zu an dem Werk des Herrn. Der Werk des Herrn. Also hier geht es um ein ganz anderes Werk als um die Werke in dieser Welt. Werk des Herrn. Was hat der Herr vollbracht? Ja, er hat den Sieg über den Teufel vollbracht, über den Tod. Er hat den Himmel geöffnet. Und sein Werk ist die Einladung aller Menschen zu dem neuen Leben. Ist sein Werk. Darum hat er ja die Jünger nicht an ein Werk, sondern an sein Werk gestellt und hat gesagt, ihr seid nicht Zeugen, sondern meine Zeugen. Mein Werk. Ihr vertretet mein Werk. Und darin sollen wir auch zunehmen. Oder im 2. Thessalonicher 1, wo es heißt, da wird schon das Bekenntnis oder ausgedrückt, dass da schon bereits was geschehen ist. Die Liebe unter euch allen nimmt zu. Also eine Beobachtung des Apostels bei diesen Gläubigen, da wächst es tatsächlich. Da nimmt was zu und das ist das, was Gott will. Er will nicht nur, dass wir sagen, ja, danke, gelobt seist du, dass du mir das neue Leben gegeben hast, sondern jetzt darf ich zunehmen in deinem Werk, in deinem Wesen. Darum heißt es auch in Sprüche 4 zum Beispiel, Vers 18, das ist alles auf Steigerung angelegt. Der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet. Immer heller. Also da ist nicht nur ein Pfad, der bleibt denn so, sondern er wird immer heller und lichter bis auf den vollen Tag. Also alles auf Steigerung angelegt in unserem Leben, im Leben auch der Gemeinde auf Erden. Je mehr wir allerdings dann in die Gegenwart des Herrn gerückt werden, desto offenbarer wird, was nicht zu ihm gehört. Je größer der Abstand zu ihm ist, desto geringere Selbsterkenntnis habe ich über mein Leben. Wir könnten ein Beispiel anführen des Propheten Jesaja. Er hatte ja eine Berufung. Ich möchte uns das mal kurz lesen in Jesaja 6. Und während er diese Berufung hatte zum Propheten, fiel ihm plötzlich wie Schuppen von Augen, wie sündig er ist. Das hat er vorher noch gar nicht gemerkt. Aber als er dann ins Licht Gottes gezogen wurde, da rief er dann aus, oh, ich bin unreiner Lippen. In Kapitel 6, in dem Jahr des Königs Usia, als dieser starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das hatte Jesaja vorher noch nicht gesagt. Das hat er auch noch nicht so erkennen können. Ob seine Rede rein oder unrein war, erst als er so in die Gegenwart Gottes gerückt wurde, merkte er, da stimmt's ja nicht mehr. Meine Worte, meine Lippen, alles, was wir so sagen, wir dachten immer, das sei Lob Gottes, aber dabei ist das so Menschenlob und das ist gegen Gott, nicht für Gott. Wir üben einen Gottesdienst, aber der gefällt Gott überhaupt nicht. Ich bin unreiner Lippen. Aber Gott half ihm, lesen wir, da flog einer der Seraphim zu ihm, hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, rührte seinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte dann die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Also mit anderen Worten, Gott wollte ja Jesaja zu sich ziehen und ihn gebrauchen an seinem Werk, so wie Jesus uns gebrauchen will, an seinem Werk, dass wir darin wachsen. Und damit er am Werk des Herrn brauchbar war, musste er ihn in diese Vision ziehen, in die Gegenwart der Heiligkeit des Herrn, damit er willig war, sich umändern zu lassen. Dass von den unreinen Lippen er befreit wird und reine Lippen kriegt, dass er was Gutes sagen kann. Wir haben ja auch gelesen im Petrusbrief, üble Nachrede. Ah, unreine Lippen. Ja, das sollte gereinigt werden. Und das tat Gott mit Jesaja. Er erbarmte sich über ihn, aber Jesaja erkannte das nur für sich und auch für das Volk im Blick auf die Herrlichkeit und Heiligkeit des lebendigen Gottes. Also ein Beispiel dafür, wenn wir in die Gegenwart Gottes gezogen werden, was dann offenbar wird. Das Fleischliche wird offenbar und das Geistliche. Darum lesen wir ja auch in 1. Johannes 1, Vers 5, das können wir mal da diesbezüglich aufschlagen. 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Dass uns auch dort durch den Heiligen Geist gesagt wird, dass wenn wir meinen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns ja selbst. Moment, jetzt habe ich's. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Also hier könnte genauso gesagt werden im Petrusbrief, ihr seid wiedergeboren, ein neues Leben, das ist Licht. Jetzt legt ab die Finsternis. Wenn wir aber sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit dem Licht haben und wandeln aber in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Also hier will auch Johannes durch denselben Heiligen Geist sagen, wenn wir uns in das Licht ziehen lassen, in das neue Leben mehr und mehr darin zunehmen, dann leben wir aus der Gemeinschaft mit Gott. An seinem Werk, in seinem Werk. Dazu sind wir berufen. Das ist uns vielleicht vom Kopf her gesehen sehr fremd, weil wir so vieles andere um uns herum sehen. Das Irdische, das Vergängliche, das Menschliche, das Physische. Wir hören von Ereignissen unter den Menschen, wir hören von traurigen Dingen, freudigen Dingen. Das bewegt und beschäftigt uns sehr. Aber das neue Leben, wo wir es haben, wissen wir, hat die Priorität. Sie steht, das neue Leben, über diesem ganzen Sichtbaren. So wie also als Kinder Gottes nicht darauf eingehen weiter, dann werden wir der Führung und des Segens des Herrn verlustig, weil er nur segnen kann in seiner Sphäre, in seinem Licht, in seiner Wahrheit. Außerhalb kann er seinen Segen nicht verschenken, der würde dann, so wie es der Herr Jesus sagt, mit Füßen zertreten werden, das wären Perlen vor die Säue. Deswegen schenkt er den Segen innerhalb seiner Sphäre. Wir sollen gezogen werden tiefer in sein Licht, in seine Sphäre. Denn Jesus will etwas in uns tun. Er möchte sein Wesen und sein Bild in uns aufrichten. Es ist was Kostbares, was Wunderbares. Er macht sich nicht teilhaftig unserer alte Natur. Er duldet sie in gewisser Hinsicht, weil er weiß, wir tragen ja den Körper noch mit uns herum. Aber was sein Werk betrifft, macht er sich nicht teilhaftig. Er gibt sein eigenes, neues Wesen. Das lesen wir auch in der Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Friede und so weiter. Das sein Wesen, das haben wir nicht, können wir nicht üben, das können wir nicht irgendwie trainieren. Das ist sein Wesen. Das will er geben, damit wir für ihn hier leben. Also das ist sein Bild, sein Wesensbild, was wir auch durch den Apostel Paulus ja im Brief an die Galater hören, dass es sein Verlangen war, denn er sagte zu den Galatern, ihr seid ausgewichen, ihr seid wieder zurückgefallen in eure Möglichkeiten. Ihr haltet wieder feste Tage, Sabbate, Neumonde und Gesetze und so weiter. Da seid ihr zurückgefallen. Ich will euch abermals mit Ängsten gebären, so sagt der Geistliche gebären, dass Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Darauf kommt es an. Nicht auf eure Traditionen, sondern Christus muss in euch Raum gewinnen, so ihr doch neue Kreaturen seid. Denn ansonsten entstehen immer wieder diese alten Eigenschaften wie Zank, Neid und was alles damit zusammenhängt. Das kommt immer wieder vor. Das hat aber gar nichts mit Gott zu tun. Und Jakobus schreibt das dann auch, das ist nicht die Weisheit von oben. Die Weisheit von oben, die sieht ganz anders aus. Die hat ganz andere Eigenschaften. In Jakobus 3 lesen wir, die Weisheit von oben ist lauter, sie ist friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, sie ist unparteiisch, ohne Heuchelei und Frieden. Die Gerechtigkeit wird gesät in Frieden. Das ist die Weisheit von oben. Das ist das neue Wesen. Nun komme ich noch dazu. Also wird jetzt, sagt Petrus, nun legt es ab, was nicht von oben ist. Im Neuen Testament lesen wir 7-mal davon, dass wir etwas ablegen sollen, aber zugleich auch 7-mal, dass wir das Neue anziehen sollen. Also es geht ja nicht nur um das Ablegen, das wäre ja dann auch wieder nur die menschliche Seite, wenn ich versuche, aus mir einen besseren Menschen zu machen, die schlechten Eigenschaften abzulegen. Die sollen abgelegt werden, damit die guten Platz finden. Das Ablegen zum Beispiel, Römer 13, Vers 12, legt ab die Werke der Finsternis, wird dort gesagt. Oder in Epheser 4, Vers 21 und 22, da heißt es, ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit ist in Jesus. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich doch durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und in Vers 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Und auch in Kolosser 3, Vers 8, da wird auch nochmal vom Ablegen gesprochen. Kolosser 3, Vers 8. Nun aber legt alles ab von euch. Und dann wird aufgezählt Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken doch ausgezogen. Legt ab. Und wir haben es im Petrusbrief gelesen, legt ab. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, dass wir den Menschen zum Opfer begeben sollen, den Leib, legt das ab, ja. Auch in Jakobus 1, 21. Das Ablegen ist also eine Aufforderung für die Kinder Gottes. Wenn ich ein Kind Gottes bin, bin ich aufgefordert, das zu tun. Und zwar mit Fleiß. Wir müssen uns fragen, wie viel Raum der Heilige Geist in uns schon gewonnen hat oder gewinnen darf, damit wir die Dinge ablegen dürfen, die uns hindern. Der Apostel Paulus, ein geheiligter Mensch, redete davon, dass er auch noch nicht fertig war. Er war immer noch in diesem Ablegen der schlechten Eigenschaften begriffen. Er sagt im Philipperbrief, ich bin noch nicht vollkommen. Damit meinte er aber nicht dieses neue Leben. Das neue Leben ist ja vollkommen. Sondern er meinte den äußeren Menschen. Er ist noch nicht vollkommen. Ich muss weiter ablegen. Ablegen. Ich jage ihm aber nach. Also er sagt, ich setze wirklich allen Fleiß daran, dass das geschieht. Wir müssen allerdings, so sagte ich auch, anziehen, etwas Neues anziehen. Wir lesen das auch so 7-mal im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 13, Vers 14. Da heißt es ja, zieht an. Das ist also auch eine Aktion, ein Wille, ein Wollen, ein Bitten dafür, den Herrn Jesus Christus. Zieht ihn an, sein Wesen, zieht ihn an. Epheser 4, 24, wir hatten ja daraus schon was gelesen aus dem Epheserbrief, dann heißt es da, ja nun zieht den neuen Menschen an, ganz aktiv, den neuen, wir könnten auch für uns persönlich sagen, den anderen Menschen, den wir nicht kennen, den wir nicht haben aus uns selbst, zieht diesen neuen, den anderen Menschen an, der eine Qualität hat, die zum geistlichen Arbeiten und Leben in dieser Welt wichtig ist und gebraucht wird. Epheser 4, 24 zieht den neuen Menschen an, der nämlich nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Im 6. Kapitel vom Epheserbrief, Vers 11, da wird gesagt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, also das, was Gott an Möglichkeiten gibt, um hier überwinden zu können. Zieht das an, eine Aktion, ein Wunsch, ein Wille, ein Gebet. Vers 14, auch im 6. Kapitel, steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan oder angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und wiederum auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 10, 12, 14 stehen ähnliche Dinge. Zieht den neuen Menschen an, der erneuert wird nach der Erkenntnis Gottes, das, was Gott weiß. Und dieses Wissen, was nötig ist, hier in der Welt mit ihm und für ihn zu leben, das zieht an. Und im Vers 12, da wird dann ja aufgezählt, werden ja 9 und auch Vers 14 und weiter bis 15 9 Wesenszüge aufgezählt, die wir anziehen sollen. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Liebe, ja, all diese Dinge. Zieht das an, macht euch auf, zieht es an. Bleibt also nicht bei dem Lob und der Dankbarkeit, dass ihr neues Leben bekommen habt, allein stehen, sondern lasst diesen Kleiderwechsel zu. Und hier ist noch ein kleiner Akzent anzusetzen. Dieser Kleiderwechsel soll also nicht nur ein äußerer Wunsch sein, dem ich nachgehe, sondern ein tiefster Herzenswunsch. Ich habe heute noch mal neu den Propheten Joel diesbezüglich gelesen. Und da sagt der himmlische Vater zu dem Volk: Ihr, die ihr abtrünnig geworden seid, hört jetzt schön zu. Es wird ein großes Heer kommen. Es wird viel Schaden bei euch angerichtet werden, weil ihr ja von mir nichts wissen wollt, weil ihr ja eure eigenen Wege erwählt. Und es wird alles kaputt gehen. Wird alles kaputt gehen. Aber dann sagt er nachher auch: Doch jetzt ist noch die Zeit, das sage ich euch jetzt auch, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Das sagt der Herr dann plötzlich zu dem Volk auch. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich meine. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Also macht nicht nur äußerlich Rumore, um ein anderes Leben zu bekommen, sondern schließt euer Herz auf. Das will ja Gott haben. Bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte und es gereut ihm bald der Strafe. Also Gott sucht auch hier in diesem Wandel, der durch den Petrusbrief angemahnt wird, das Herz. Nicht nur ein bloßes Folgen wollen, ja, das will ich ja auch den neuen Menschen, dann bete ich mal darum, sondern es muss uns total ernst sein. Total ernst sein. Ich will dieses neue Leben haben. Von Herzen. Das soll zerrissen werden. Meine Gedanken sollen nicht mehr Priorität haben, sondern Gottes Gedanken. Das kommt auch mit dem überein, was Paulus in Römer 12 sagt. Er sagt: Und verändert eure Sinne. Verändert eure Sinne. Lasst sie von Gott verändern. Noch zwei kurze Anmerkungen. Petrus sagt: Seid begierig. Also er setzt das nicht nur als Möglichkeit in den Raum, sondern er sagt: Seid begierig. Ihr müsst das haben wollen. Und zwar so begierig wie ein neugeborenes Kind, was ja essen möchte. Und wenn es erfahren hat, dass das Essen gut schmeckt, will es immer mehr. Wir haben ja jetzt auch ein Enkeltöchterchen und da gucke ich dann manchmal hin und sage, na, die ist ja schon ganz schön gut, ja, vielleicht manchmal zu gut, dann wird sie ein bisschen pummelig, ja, vielleicht. Aber es schmeckt so gut, will immer mehr davon, ne? Wie so ein neugeborenes Kind, immer noch eine Flasche und so weiter. Aber manche essen eben nicht, deswegen steht das hier, und leiden geistlich an Unterernährung. Und ein Bild dabei kann uns auch der Apostel Petrus sein vor Pfingsten. Jesus hat deutlich gesagt zu den Jüngern: Wenn ich auferstehen werde, gehe ich vor euch hin nach Galiläa. Ganz klare Sache. Petrus, als er den Herrn nicht mehr sah und sie ging nach Galiläa, tja, was machen wir? Ach komm, lass uns fischen gehen. Machen wir das Alte wieder. Das ist die geistliche Unterernährung. Und der Herr musste sie dann wieder ermahnen. Ja, was macht ihr denn da? Ja, habt ihr was gefangen? Nö. Na ja, bitteschön. Dann fangt mal, wirft mal das Netz zur Rechten. 153 Fische haben sie dann gezählt. Kommt, ich habe das Mahl schon bereitet. Lasst euch von mir ernähren, wollte der Herr sagen. Ihr dürft nicht als geistlich Unterernährte leben, denn dann macht ihr es nicht richtig. Denn wenn ihr bereits geschmeckt habt, Petrus hatte das ja auch geschmeckt, er hat einmal gesagt, ja, wo sollen wir denn hin? Wir haben ja geschmeckt, dass du Worte des ewigen Lebens habt. Ja, wenn ihr es geschmeckt habt, dann esst weiter davon. Dann geht nicht woanders hin, ja? Wir verstehen das also, was durch den Heiligen Geist hier gesagt wird, auch für die jetzige Gemeinde. Und der Herr sagt zu: Wenn das so ist, dann bin ich bei euch. Allein im Propheten Hesekiel steht 38 Mal, dass ihr erfahren sollt, ihr sollt es erfahren, dass ich der Herr bin. Also der Herr will uns mehr und mehr in den Erfahrungswert mit ihm hineinziehen. Erfahren, dass er wirklich den Sieg über die Sünde errungen hat, über die Hölle, über den Tod und dass er uns neues Leben gegeben hat. Dass wir erfahren, was Paulus auch im Epheserbrief sagt, dass Gott ja überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten und verstehen. Nach der Kraft, die da in uns wirkt, nach dem neuen Leben. Er kann ja mehr tun, als wir je denken. Das sollen wir erfahren. Und das Letzte, er ist der lebendige Stein. Jesus ist der Stein. Er kann natürlich ein Stein des Anstoßens werden, so wie es auch in Römer 9 steht, dass viele Juden, die ja nicht glaubten, sich gestört haben an dem Stein, sind gestolpert, sind gefallen. Ein Stein des Anstoßens. Aber im Epheserbrief heißt es, Jesus ist der lebendige Stein, das Fundament, auf dem das geistliche Haus wirklich feststeht und zusammengehalten wird. Darum sollen wir uns an diesen lebendigen Stein halten. Denn Christus in uns ist die absolute Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit. Jetzt lese ich die 4 Verse noch einmal. Legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunimmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Bekenntnis zu dem Wesen Jesu.